Aufwärtstrend. Der Analyse-Podcast von Watermann Agens für das LIFT-Journal.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin Wirtschaftsjournalist und der Moderator. Und mir gegenüber sitzt Lars Watermann. Das ist Deutschlands erfolgreichster M&A-Berater für die Aufzugsbranche. Hallo, Herr Watermann.
Guten Tag, Herr Pusch.
Herr Watermann, ich möchte mit Ihnen über ein Ereignis sprechen, was die Aufzugbranche, glaube ich, gerade ziemlich bewegt. Und zwar hat es da eine Transaktion gegeben, mit der mancher vielleicht gar nicht so gerechnet hätte. Was war das?
Sie sprechen an auf AK-Aufzüge in Rheinstetten, die von Orona übernommen worden sind. Die Transaktion an sich ist keine bedeutende im Sinne einer großen Transaktion, sondern es ist bedeutend, weil sie strategisch ist. Orona ist seit vielen Jahren auf dem deutschen Markt durch Partnerunternehmen vertreten und hat auch seit sehr vielen Jahren das Interesse, Firmen hier zu übernehmen. Mhm. Jetzt ist das erstmalig gelungen. Ich erinnere mich, als wir die Eggert-Gruppe beraten haben bei dem Verkauf, letztlich an ThyssenKrupp-Aufzüge, war Orona auch schon mit am Tisch.
Wann
das
war
das? Vor 11 Jahren. Die Tatsache, dass Orona jetzt durch eine Akquisition den deutschen Markt parallel betritt, also parallel zu den schon bestehenden Partnerunternehmen, kann eigentlich kaum jemanden überraschen. Mich zumindest nicht, weil ich aus M&A-Sicht natürlich Kenntnis davon hatte und sicherlich viele andere auch nicht.
Aber es war dann kein spontaner Plan anscheinend, so wenn er schon vor 11 Jahren...
Natürlich nicht, aber jetzt ist eine Plattform damit entstanden. Und von dieser Plattform aus wird Orona das Geschäft oder die Tätigkeiten auch in Deutschland ausbauen. Und was man verstehen muss, ist, dass Orona jetzt erstmalig direkten Kundenzugang hat. Orona hat die Möglichkeit, die Kultur unseres Landes, Kultur von Kunden zu verstehen. Und das werden sie nutzen. Und sie haben das, wie ich es nenne, nun auch Bodentruppen. Zwar noch kleine Bodentruppen mit Monteuren, Servicetechnikern und auch Leuten, eben Mitarbeitern in der Verwaltung. Aber sie sind da.
Können Sie so ein bisschen helfen zu verstehen, wie groß Orona ist? Denn das ist ja schon echt ein gewaltiger Player, oder?
Ich war Anfang November in Hernani und habe mir auf Einladung von Orona die Firma anschauen dürfen und habe dadurch so die ein oder andere Zahl noch in Erinnerung, die beeindruckend ist. Orona hat in 12 Ländern über 55 Akquisitionen getätigt. Wow. Überwiegend UK, Frankreich, Benelux hoch und runter, aber auch in weiteren Ländern. Das ist schon mal beeindruckend. Orona steht für jede 10. Neuanlage in Europa. Und mir wurde gesagt, dass im Geschäftsjahr oder für das Geschäftsjahr 2025, also in wenigen Monaten, die 1 Milliarde Umsatzgrenze angepeilt wird. Und ich habe nach den Gesprächen, die ich dort führen durfte, keinen Zweifel daran, dass die auch erreicht wird. Das heißt, Orona ist ein großer, ernstzunehmender Player am Markt.
Da höre ich jetzt raus, wenn ich ein mittelständisches Aufzugsunternehmen habe, dann ist das für mich erstmal ja nicht so positiv, denn jetzt kommt einer mit einem ganz großen Messer und schneidet sich aus diesem Kuchen, der ja auch jetzt nicht viel größer wird mit der Zeit, ein ordentliches Stück schon mal raus. Bleibt ja weniger für mich, oder?
Natürlich werden die Krümel, die überbleiben, kleiner. Und zwar reden wir jetzt hier über den Bereich des Standardaufzuges.
Ah, okay.
Das wird primär der Erfolg von Orona wird primär aus meiner Sicht die großen 4 betreffen, die auch im Standardbereich sehr stark unterwegs sind, und den ein oder anderen Mittelständler. Wen es nicht betreffen wird, aus meiner Überzeugung, ist natürlich der eigene Kooperationspartner. Warum? Wenn ich in Rheinstetten in Süddeutschland bei Karlsruhe eine Firma kaufe, wird mein Partner in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, wo immer die sitzen, das weiß ich jetzt nicht, wird dadurch keine Einbuße haben.
Und Partner heißt, verschiedene Unternehmen in Deutschland haben schon jetzt Aufzuganlagen von den Vertrieben.
Genau, vertreiben.
Eigenen Namen vielleicht draufgeklebt noch.
Genau, und dann White Labeling meines Wissens zum Teil auch nicht. Und vertreiben eben Orona-Aufzüge recht erfolgreich. Und das Geschäft ist ja relativ einfach. Sie kriegen das Produkt und haben dann die Möglichkeit, durch ihre Neubaumonteure diese Anlagen zu installieren. Und dann bekommen sie danach auch noch das, wenn man so will, After-Sale-Geschäft, nämlich den Servicevertrag und die Wartung.
Klingt an sich ganz spannend. Jetzt ist es eher so, da will noch jemand vom Kuchen mitnaschen und das Risiko, dass ich nur noch Krümel abbekomme, steigt. Auf der anderen Seite, Wir haben jetzt immer von den Big Four geredet und Orona klingt jetzt ja auch ziemlich groß. Dann sind das in Zukunft Big Five. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal mein Unternehmen verkaufen möchte, dann heißt das für mich ja, das ist eher eine positive Nachricht. Denn das bedeutet, es gibt mehr Bieter. Also auf der einen Seite weniger Umsatz, der mir droht, bedeutet schlechterer Verkaufspreis. Aber mehr Bieter bedeutet ja wiederum besserer Verkaufspreis. Was steckt denn jetzt durch?
Naja, ich bin M&A-Mann. Also für mich ist relevant, ob durch den Einstieg von Orona sich die Kaufpreise bei Firmenverkäufen wieder stabilisieren. Mhm. Denn die sind ganz klar unter Druck gekommen.
Woher wissen Sie das?
Also ja, die meisten habe ich selber verhandelt, die waren zum Glück dann nicht unter Druck.
Okay.
Und ich hoffe, dass es auch künftig sich im Rahmen hält. Aber ich habe auch Kenntnis von Transaktionen. Wir haben jetzt beispielsweise vor wenigen Monaten eine Transaktion in Süddeutschland erlebt. Da ist eine Firma, eine alteingesessene Firma, die eben nicht spezialisiert war auf die Standardanlage, sondern mehr eben auf die Sonderanlage, zu einem wirklichen Dumpingpreis verkauft worden.
Erlebt heißt, Sie haben die begleitet oder Sie haben davon gehört?
Ja, dann hätte es ja keinen Dumpingpreis gegeben.
Also
dann,
okay, blöde Frage.
Nein, aber das muss man so einfach sehen. Ich kenne nur ein paar Details, ich kenne nicht alle Details dieser Transaktion, aber das ist für mich natürlich alarmierend und das ist ja wichtig auch zu wissen als Transaktionsberater, was wird am Markt gezahlt. Ich meine, Klar. Wir haben eine große Datenbank für diese Dinge und da sind die ganzen KPI auch drin, die entscheidend sind, um einen Kaufpreis dann wirklich im Sinne des Kunden verhandeln zu können. Wenn Sie aber dann links und rechts hören, zu welchen Preisen manche Firmen weggehen, einfach weil sie nicht professionell oder vielleicht auch schlecht beraten waren, dann ist es gut für den Käufer, sagen wir mal so. Ich freue mich zumindest für die Käufer. Das sind ja auch ganz angenehme, liebe Menschen. Und mir hat mal jetzt nach der Transaktion einer im stillen Kämmerlein dann gesagt, bei dem Kaufpreis haben wir uns dann auch wirklich die Hände gerieben. Das gönne ich denen ja auch, ist ja auch in Ordnung. Wir haben uns ja auch auf die Hände gerieben.
Haben die mehr Geld für die nächste Transaktion noch?
Gesagt. So ist es. Das ist genau der richtige Gedanke.
Wie ist es denn jetzt, Herr Watermann? Also, Orona sitzt vielleicht mit einem Tisch in Zukunft. Das heißt, gut für alle, die verkaufen wollen.
Ja, ob das final gut wird, werden wir bei der nächsten Transaktion schon sehen. Dann werde ich ja wissen, ob die Angebote, die reinkommen, sich von Orona haben beeinflussen lassen. Ganz konkret, wenn wir sehen, dass einer der Big Four schon deshalb noch den Schnaps oben drauflegt, um zu verhindern, dass Orona die nächste Firma in Deutschland übernimmt, dann geht die Rechnung im Sinne der Verkäufer natürlich auf. Und darum geht es zurzeit. Ich kann es noch nicht genau vorhersagen, was ich aber sagen kann, und das ist sicher. Natürlich ist jeder weitere seriöse Bieter, und Orona ist zweifelsfrei einer dieser seriösen Bieter, gut für den M&A-Markt und gut für potenzielle Verkäufer. Wenn Sie den normalen Aufzughersteller, den normalen Anbieter von Aufzugdienstleistungen am Markt anbieten, dann ist das wenig interessant. Es gibt noch einige Perlen. Es gibt aber auch viele MeToos.
Okay.
Und um die sollen sich die anderen streiten.
Das heißt, die Rolle der Erfahrung ist dann ja in Ihrer Branche sehr wichtig, denn Sie müssen die unterscheiden.
Erfahrung ist immer gut, aber Erfahrung ist für mich eine Mindestvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt eine Existenzberechtigung habe als Berater. Auf was soll denn der Kunde sonst vertrauen, wenn ein Berater noch nicht mal erfahren ist? Und wissen Sie, von Erfahrung alleine kann ich mir nicht viel kaufen. Ich kenne auch viele Ärzte, die sind seit 30 Jahren in ihrer Praxis und die machen einfach Murks. Wenn ich von denen komme, tut es immer noch weh.
Und, also man kann auch jahrelang was falsch machen.
Sie können jahrelang erfahren sein und die Sache nicht top machen. Vielleicht machen sie gut. Aber es geht hier darum, es ist ein einmaliges Projekt. Es ist einmalig für die meisten Unternehmer, dass sie ihr Lebenswerk oder das Lebenswerk der Familie verkaufen. Und da muss der Schuss sitzen. Sie haben keinen zweiten Schuss. Sie müssen aber auch sehen, dass auf der anderen Seite des Tisches und jetzt glücklicherweise mit Orona ein Fünfter dort sitzen, von denen auch nur einer gewinnen kann. Das heißt, der Druck, der ist eigentlich auf Seiten der Käufer und nicht der Verkäufer. Der wirkliche Punkt ist, strategische Preise bekommen Sie für strategische Profile.
Und die kann anscheinend nicht jeder erkennen, beziehungsweise was passiert denn, wenn das jemand macht, der diese Brille nicht auf hat. Ich habe da so das Bild im Kopf, man ist ja wahrscheinlich nicht automatisch ein guter Fußballtrainer, nur weil man die Regeln kennt oder man wird man nicht Weltmeistertrainer dadurch, sondern ich muss auch Psychologie und Strategie beherrschen, oder?
Ja, mir hat mal ein Unternehmer, das war interessanterweise auch jemand aus der Aufzugindustrie, gesagt, naja, warte mal, das ist doch ganz einfach. Ich weiß doch, dass die Großen kaufen wollen. Und hier mein Anwalt, der kann Kaufrecht wunderbar. Ja. Der Steuerberater ist ein super Typ. Und da brauche ich doch sie nicht. Und ich weiß nicht, ob das damals eine Provokation sein sollte. Und ich habe ihm dann aber seriös geantwortet und habe gesagt, wissen Sie was, ich gebe Ihnen mal den Ablauf eines Projektes und dann können Sie tatsächlich mit der Checkliste rangehen und können dann die einzelnen Schritte machen. Hm. Und da brauchen Sie auch keinen für. Da brauchen Sie dann auch möglicherweise gar keinen Anwalt. Dann sagen Sie auch dem Käufer, dass der den Vertragsentwurf machen soll. Sie unterzeichnen nur beim Notar. Das können Sie alles so machen. Die Frage für mich ist immer, wer kennt die Preise am Markt und wer weiß, was noch geht?
Ja.
Und ich habe noch keinen Unternehmer kennengelernt, der, wenn er, ich sage jetzt mal, 20 Millionen kriegen kann, mit 18 oder 16 oder 14 Millionen happy war, wenn er gewusst hat, dass er 20 hätte kriegen können.
Herr Wadermann, lassen Sie uns noch einmal ganz kurz über das Thema Verkaufsmotive sprechen. Sie sind ja seit über 20 Jahren jetzt dabei, haben ja auch schon wirklich viele Unternehmer begleitet. Wie kann ich mir das vorstellen? Verändern sich Verkaufsmotive so über die Jahrzehnte? Ist das alles gleich? Was ist so Ihr Eindruck gerade?
Ja, das verändert sich. Wir haben in der Vergangenheit immer ein Kernmotiv gehabt. Das war fehlende Nachfolgeregelung.
Aha.
Klar, wenn Sie keine Nachfolge haben, dann überlegen Sie sich, ob Sie die Firma verkaufen. Und das waren Firmen, die in der Regel auch schon die nächste Generation, Söhne, Töchter, beschäftigt hatten. Das heißt, die waren schon im Unternehmen tätig. Hinzu kamen dann strategische Überlegungen. Wohin geht der Markt? Bin ich vorbereitet auf die künftigen Themen, Digitalisierung, Einsatz von KI, Predictive Maintenance und was man da alles gehört hat. Das sind alles Mosaiksteine für mich, die aber dieses Bild langsam ergeben, wenn ein Unternehmer sich entscheidet, will ich nun auf den Knopf drücken oder nicht, dann mag auch bei dem einen oder anderen schlicht der Spaß an der Freude nachgelassen haben, ja. Dass er sich gesagt hat, ich fahre morgens eben nicht mehr mit dem gleichen Elan, mit der gleichen Energie in die Firma. Das hat sich tatsächlich verändert. Wenn ich heute, und das ist noch gar nicht lange her, wir reden jetzt über die letzten 12 Monate, mit Unternehmern rede, dann sind das überwiegend private Gründe, die genannt werden. Das heißt, die kommen aus einer ganz anderen Ecke. Und mir hat das ein Unternehmer mal so gesagt, auf meine Frage, warum wollen Sie sich denn mit dem Vorhaben beschäftigen, hat er gesagt, ganz klare Ansage, Mut zur Lebensqualität. Das hat mich sehr beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, habe ich selber eigentlich Mut zur Lebensqualität?
Ja.
Aber das ist ja heute nicht das Thema für den Podcast. Aber
nächste Folge.
Das fand ich wirklich beeindruckend. Und ich kann das nicht nur gut nachvollziehen, sondern habe bei jedem Gespräch danach, das ich geführt habe, also mit anderen Unternehmerinnen, mit Unternehmern, habe ich eigentlich versucht, dieses Bild zu haben. Haben die gerade Mut zur Lebensqualität? Und letztlich lief es genau darauf hinaus.
Aber ich habe das Gefühl, dass angesichts dieser ganzen externen Faktoren, die jetzt kommen, die Sie auch genannt haben, dass es ja auch immer schwieriger wird, eigentlich sein, in Anführungszeichen, Territorium zu verteidigen und weiter ein einträgliches Geschäft zu betreiben, oder?
Ja, und da nochmal würde ich auch unterscheiden zwischen dem diesen privaten Einflussfaktoren wie, wo stehe ich in meinem Leben, wie möchte ich eigentlich die nächsten 10, 20, 25 Jahre, das sind ja oft diese Zyklen, in denen dann Unternehmer ihr verbleibendes Leben planen. Wie will ich das Ganze steuern? Das Thema Gesundheit hat einen großen Einfluss, vermutlich durch Corona, auf diese Entscheidung. Dann auch der Drang, weniger Druck zu haben, diesen unternehmerischen, den psychischen Druck immer abzuliefern und erfolgreich zu sein. Das ist das, was ich wahrnehme in den Gesprächen mit Unternehmern. Das hat sich tatsächlich verschoben. Hätten Sie früher so nie gehört. Hinzu kommen natürlich diese berühmten exogenen Faktoren, Bau, Konjunktur, Krise, hohe Zinsen, Iran, Putin, Nordkorea, weiß der Geier, was da alles draußen um uns herum passiert. Das macht was aus den Menschen. Und ich habe das nie so wahrgenommen wie in den letzten 12 Monaten, dass das doch in den Vordergrund rückt für viele gestandene Unternehmer, die dann sagen, ich will nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, dass es auch zunehmend schwierig wird, ein einträgliches Geschäft zu haben. Dass also, wenn ich mir das überlege, was mein Unternehmen vielleicht auch wert, dass ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mittlerweile sagen kann, durch die Decke gehen wird es vielleicht nicht mehr, wenn jetzt hier, keine Ahnung, Baukonjunktur einbricht oder wir vielleicht nochmal in eine noch tiefere Rezession schlittern oder was auch immer noch passieren mag.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So argumentieren auch Unternehmer, weil sie, wenn sie in Bildern sprechen, ja sagen können, Deutschland ist gebaut. Das heißt, sie haben wenig oder weniger Möglichkeiten über die Neuanlage, so wie es ja über Jahrzehnte lief, ihr Servicegeschäft zu stärken. Wenn ich vor 10 Jahren mit einem Unternehmer zusammengesessen habe und habe gesehen, er wächst, er ist stark, er hat eine Spezialisierung auf meinetwegen Sonderanlagenbau, dann wusste ich, der macht jedes Jahr 300, 400 neue Anlagen, dann weiß ich, welches Servicegeschäft von abfällt, dann können Sie relativ einfach mit dem modernen Dreisatz rechnen, wie wirkt sich das aus auf den Unternehmenswert in 2, 5 und 10 Jahren. Da gibt es dann große, große Zahlen. Das können wir heute gar nicht mehr. Es ist nahezu unmöglich. Hier machen wir eher so ein bisschen Disaster Recovery, indem wir sagen, wie kann er es verhindern, dass sein Geschäft schrumpft.
Aber ist doch absurd, oder? Hat es doch völlig gedreht dann,
das Ding? Es hat sich gedreht und das ist immer der Punkt, dass viele Unternehmer sehen oder glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist.
Wenn ich jetzt mal an genau diesen Unternehmer denke, der vielleicht gerade mit dem Gedanken spielt, sein Unternehmen zu verkaufen. Da fällt mir ein Satz von Ihnen ein. Den haben Sie, glaube ich, nämlich auch mal im Lift-Journal geschrieben. Und der ging so, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man mit dem Sprung wartet. Das passt jetzt ja irgendwie auch ganz gut, ne? Weil der Kaufpreis wird nicht höher. Ja,
das ist wunderbar, der passt immer, Herr Pusch. Der passt auch privat. Also ich habe sehr viele Situationen erlebt, in denen dieser Spruch mit dem Sprung und dem Wasser passte. Was ich hier gemeint habe, ist, wir haben früher ganz klar sagen können, wenn ein Unternehmer die und die Schritte macht und so weiter wächst wie in der Vergangenheit, dann wird sich das in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren so entsprechend auswirken auf den Unternehmenspreis, den Kaufpreis. Heute bringt es nichts, mit diesem Sprung zu warten, weil das Wasser eben nicht mehr wärmer wird. Die Preise steigen nicht mehr. Das kann ich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sagen. So lange bin ich in dem Markt. Ich erinnere mich an viele Diskussionen mit Unternehmern, auch in der Aufzugbranche, wo sie gesagt haben, na Mensch, guck mal, warte mal, wenn ich jetzt mal noch 3 Jahre warte mit dem Schritt, dann sind das doch so und so viele Millionen mehr, ist doch für mich besser und für Sie auch, Ihr Honorar steigt. Da habe ich gesagt, das ist ja schön und gut, dass Sie auch an mich denken, aber ich hatte kaum übrigens Argumente dagegen, das war das Schlimme. Ja. Und manchmal haben die tatsächlich 3 Jahre gewartet, haben dann für einiges mehr verkauft. Manchmal haben sie auch gesagt, nee, ich lege das Geld lieber vernünftig an, dann habe ich es in 3 Jahren mindestens auch so erhöht oder den Wert erhöht, als wenn ich gewartet hätte. Aber der Spruch, dieses Bild, dass das Wasser mit dem Warten nicht wärmer wird, zu dem stehe ich und der gilt mehr denn je. Ich weiß nicht, wann ich das im Lift-Journal geschrieben habe, aber heute müsste ich schreiben.
Dann sage ich Ihnen vielen Dank für die Analyse. Und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.
Aufwärtstrend. Der Analyse-Podcast von Bertermann Agens für das Lift-Journal.